Ich muss euch was gestehen. Wobei diejenigen, die mich schon ein bisschen besser kennen, die wissen, was jetzt kommt. Und alle anderen, da habe ich gedacht, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Coming Out. Ich stricke unwahrscheinlich gerne. Ich weiß, das ist total oldschool, aber es wird noch schlimmer. Denn mittlerweile häkle ich auch noch gerne. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine meiner Leidenschaften. Und am liebsten stricke und häkle ich Mützen und Schals. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum Mützen und Schals, was will sie damit, dann möchte ich euch gerne aufklären. Und zwar packt die Cousine einer mir nahestehenden Person, sehr nahestehenden Person, die packt immer Päckchen für Kinder in Not. Und dafür braucht sie unter anderem Mützen und Schals. Und die Tante, nein, die Mutter der Cousine, also die Tante der mir sehr nahestehenden Person, so, die hat ein kleines Wollgeschäft und spendet die Wolle. Garn, in der Fachsprache heißt das Garn. Die spendet dann das Garn und ich darf meiner Leidenschaft frönen und darf stricken und häkeln, was das Zeug hält. Und ich habe im November die letzte Lieferung bekommen und ich habe mal nachgezählt, was ich bisher schon alles geschafft habe. Und ich bin auf 7 Mützen und 9 Schals gekommen, die ich gestrickt habe. Und ich habe 29 Mützen gehäkelt. Und damit ihr so einen kleinen Eindruck habt, ich habe mal ein paar Belegexemplare mitgebracht. Also das ist jetzt hier zum Beispiel ein Schal. Und das ist die passende Mütze dazu. Und dann, ich weiß nicht, Birgit, wie nennt man die Beanies oder so, keine Ahnung. Das wäre dann eine gehäkelte Mütze. Also ihr seht, das ist eine meiner Leidenschaften. So. Aber ich habe noch eine zweite Leidenschaft. Das ist das Fernsehgucken. Das wissen vielleicht auch die einen oder anderen von euch. Und dazu gibt es eine kleine Anekdote aus meiner frühen Kindheit. Ich will mal sagen, aus meiner ganz frühen Kindheit. Da war ich so vielleicht ein halbes Jahr alt und lag bei meiner Oma auf dem Schoß und meine Oma wollte Fernsehen gucken. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ein Kind der späten 60er und Fernseher gab es damals noch nicht so viele. Und meistens waren die Bilder noch schwarz-weiß und die Fernbedienung wurde noch nicht erfunden. Das heißt, wenn man umschalten wollte, musste man wirklich aufstehen, zum Gerät gehen, den entsprechenden Knopf drücken. Gut, es gab auch nur 3 Programme, da ist man wahrscheinlich nicht so oft aufgestanden, weil man umschalten wollte. Aber nun gut, meine Oma hatte es sich in dem Sessel mit mir zusammen gemütlich gemacht und wollte Fernsehen gucken. Und um mich vor der Strahlung zu schützen, hatte sie so ein Tuch hochgehalten. Und nach einer Weile, es war ganz still untenrum, also auf ihrem Schoß, und da hat sie schon gedacht, no, ist sie eingeschlafen, ja? Aber das stimmte so nicht, ich war nicht eingeschlafen, denn ich hatte mich ganz unauffällig zur Seite gelehnt, habe an dem Tuch vorbeigeguckt und habe sozusagen mit meiner Oma Fernsehen geguckt. Und da war mir klar, es liegt in meinen Genen. Ich kann da überhaupt nichts für. Ich liebe Fernsehgucken. So. Und dann habe ich gedacht, was passt besser, als wenn man zwei Leidenschaften miteinander kombiniert, vor allen Dingen im Winter, wenn es draußen kalt und uselig ist, es wird früh dunkel, dann mache ich mir das gerne mit meiner Wolle, mit meinem Garn vor dem Fernseher gemütlich. Und mittlerweile, ich habe Glück, gibt es mehr als 3 Programme. Es gibt sogar diverse Streaming-Dienste und da ist die Auswahl natürlich riesengroß. Und das überfordert mich manchmal. Denn ich bin immer auf der Suche nach guten neuen Serien. Und wenn die letzte Folge der letzten Staffel läuft, dann mag ich die schon gar nicht gucken, weil ich weiß, danach ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich in ein tiefes schwarzes Loch falle, weil ich noch keine neue Serie habe, die ich dann gucken kann. Jetzt gibt es bei Netflix zum Beispiel so eine Anzeige, da wird die prozentuale Übereinstimmung angezeigt. So. Und das soll einem dann die Auswahl erleichtern. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich mir diesen Zugang mit meinem Sohn teile. Und ich kann euch beruhigen, der guckt andere Serien als ich. Also passt es manchmal nicht so ganz überein, was die mir dann da vorschlagen. Aber es gibt noch eine gute Funktion bei Netflix, zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch bei anderen, die Top 10. Und da werden Filme und Serien vorgeschlagen, die am beliebtesten für den Tag sind, also die am meisten geguckt werden an dem jeweiligen Tag. Und dabei habe ich einen Film gefunden, der mich nachhaltig beeindruckt hat und der eigentlich so ein bisschen auch verantwortlich ist für die Andacht, die ich euch heute geben möchte. In dem Film geht es um einen Kometen. Um einen riesigen Kometen mit einem Durchmesser von bis zu 9 Kilometern. Und dieser Komet, dieser riesige Komet, der rast auf die Erde zu. Und der Film beginnt eigentlich ganz harmlos mit einem Tag, wie jeder andere auch. Eine junge Astronomiewissenschaftlerin sitzt vor ihrem Bildschirm neben einem riesigen Teleskop. Und bei der täglichen Kontrolle der einzelnen Aufnahmen da auf dem Bildschirm entdeckt sie diesen Kometen. Und sie informiert umgehend den Professor, der trommelt dann die ganze Arbeitsgruppe zusammen und gemeinsam berechnen sie jetzt die Flugbahn dieses Kometen. Und dabei kommen sie zu einem erschreckenden Ergebnis. Der Komet wird in 6 Monaten und 14 Tagen auf die Erde einschlagen. Und der Einschlag wird so heftig sein, weil der Komet so riesig ist, dass ganz klar ist, durch diese Druckwelle, die dann entsteht, wird die Erde vernichtet, wird alles Leben ausgelöscht. Und diese Erkenntnis geben sie weiter an die nächsthöhere Stelle. Und da werden die Daten auch nochmal überprüft und es wird bestätigt. Und so beschließt man, die Regierung zu informieren. Doch die Präsidentin lässt die Wissenschaftler erstmal einen ganzen Tag warten und dann vertröstet man sie auf den nächsten Tag. Und als sie dann endlich vorgelassen werden und die Fakten auf dem Tisch liegen, reagiert die Präsidentin sehr zögerlich. Denn es stehen Wahlen an und sie fürchtet, dass so eine Endzeitbotschaft irgendwie nicht gut auf ihr Wahlergebnis Einfluss nimmt. Und sie rät dazu, erstmal Ruhe zu bewahren und weiter zu beobachten. Die Wissenschaftler allerdings sind sehr unruhig und sie möchten gerne die Menschen darüber informieren, was da auf sie zukommt. Also wenden sie sich an die Medien, an die Presse und sie landen schließlich in einer Nachrichtensendung. Aber auch da werden sie nicht wirklich ernst genommen. Es wird so ein bisschen mit Humor alles genommen und die Wissenschaftlerin wird als hysterisch dargestellt und der Professor stilisiert sich dann irgendwie zum Sexsymbol, ja, und alle sind irgendwie, und es geht gar nicht um das Thema an sich, sondern naja, man guckt halt irgendwie, dass auch die Einschaltquote stimmt. Auch die Öffentlichkeit reagiert daraufhin mit Verleugnung, also eher so, nee, Komet, weiß ich nicht, sehe ich nicht, gibt es nicht. Und es treten sogar Verschwörungstheorien zutage. Ja? Die einen sagen, nee, gibt es nicht, und die anderen sagen, ja, oh, Aliens oder was weiß ich, keine Ahnung. Mittlerweile allerdings droht der Präsidentin ein Skandal. Ja, sie könnte darin verwickelt werden und jetzt sucht sie nach Ablenkung und da fallen ihr die Wissenschaftler ein und da kommt ihr der Komet gerade recht und sie lädt die nochmal ein und dann wird beraten und dann kommt der Vorschlag auf, dass man den Kometen mit Atombomben ablenken kann. Und das führt man dann auch durch, ja, es ist eine pompöse Aktion, dann wird da so ein Kriegsveteran in so eine Rakete gesetzt und der fliegt dann los und alle sind so, ja, aber irgendwann guckt man so in den Himmel und merkt, die Raketen drehen ab, die verändern ihren Kurs. Und jeder fragt sich, warum? Was ist passiert? Der Grund dafür ist, dass auf dem Kometen wertvolle Rohstoffe gefunden wurden. Ja, man hat ihn also irgendwie untersucht und man hat festgestellt, da gibt es sehr viele Rohstoffe, die sehr reich machen können. Und der Inhaber eines der größten Technikunternehmen des Landes, der möchte sich dieses gute Geschäft natürlich nicht entgehen lassen. Und er hat Mittel und Wege, eine Technik zu entwickeln, die es ermöglicht, diese Rohstoffe zu gewinnen. Das führt allerdings zu einer Spaltung in der Öffentlichkeit. Die einen erkennen die Gefahren durch den Kometen und die anderen sind begeistert durch diese wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die Rohstoffe geben. Aber das eine Land ist nicht das einzige, was versucht, diesen Kometen zu zerstören. Das versuchen auch andere Staaten, aber leider erfolglos. Und so bleibt die Mission von diesem reichen Technikunternehmer, bleibt die einzige Mission, die noch bleibt, die noch übrig ist. Aber leider scheitert auch er. Und es gelingt nicht, diesen Kometen zu zerstören. Es gibt technische Probleme und so greift also Plan B, zumindest für diesen Unternehmer und der Präsidentin und noch eine Handvoll anderer Leute, denn die fliehen in ein Raumschiff, was extra dafür gebaut wurde, lassen sich einfrieren in der Hoffnung, dass sie irgendwo Leben finden. In weiter Zukunft, im fernen Weltall, dass sie irgendwo einen Planeten finden, wo sie sich dann auftauen können und wo sie von vorne beginnen können. Unterdessen sind die Menschen auf der Erde aber auf sich alleine gestellt und es dauert nicht lange, bis der Komet wirklich am Himmel sichtbar ist. Aber dann ist es zu spät. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Aufprall dieses Kometen löst eine riesige Druckwelle aus, die alles Leben auslöscht. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn es hier nicht um einen Kometen gehen würde, sondern um Jesus? Und was wäre, wenn es hier nicht um Wissenschaftler geht, sondern um ganz normale Menschen, so wie du und ich? Und was wäre, wenn diese ganz normalen Menschen ein Buch geschenkt bekommen, zum Beispiel so eins wie das hier, eine Bibel? Und diese ganz normalen Menschen, die fangen an, in diesem Buch zu lesen. Und irgendwann stoßen sie auf Matthäus 24. Und in meiner Bibel ist dieses Kapitel überschrieben, Jesus spricht über die letzte Zeit und das Gericht Gottes. Und in den nachfolgenden Versen wird über die Zerstörung des Tempels berichtet, über die Zerstörung Jerusalems. Und dann kommt Vers 29. Unmittelbar nach dieser großen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Und nachdem diese ganz normalen Menschen diesen Vers gelesen haben, sind sie total aufgeregt. Denn sie glauben, dass sie den Beweis dafür gefunden haben, Jesus kommt wieder. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden aus ihrer Bahn geworfen und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Sie sind sich einig, dass muss die Öffentlichkeit erfahren. Es müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit jeder davon hört und noch die Möglichkeit hat, sich für Gott zu entscheiden. Und so wird der Entschluss gefasst, die Regierung zu informieren. Aber die Regierung ist gerade leider mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann gehen sie zu den Medien, zu der Presse, vielleicht zu RTL, zu Bild, ich weiß es nicht. Aber auch da werden sie nicht ganz ernst genommen, im Gegenteil. Man verhöhnt sie und man macht sich sogar lustig über sie. Und dabei ist diese Erkenntnis so essentiell, so wesentlich, so lebensnotwendig. Denn es geht hier um die Frage, wo du deine Ewigkeit verbringst. Vielleicht ist das jetzt alles ein bisschen neu für dich und vielleicht bist du auch ein wenig beunruhigt. Und dann hilft es dir vielleicht, wenn ich sage, dass wir vor dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, an dem die Sterne vom Himmel fallen und der Mond sich verfinstert und die Sonne nicht mehr scheint, dass wir vor diesem Tag keine Angst haben brauchen. Denn das wird der schönste Tag, der beste Tag unseres Lebens werden. Denn Jesus kommt, um uns nach Hause zu holen, um Gottes Kinder zu sich zu holen. Denn bei ihm sind wir in Sicherheit und bei ihm findet unser Herz endlich Ruhe. Auf Gottes Kinder wartet ein besseres Leben. Die neue Welt Gottes, das ist die Überschrift von Kapitel 21 in dem Buch der Offenbarung. Und da lesen wir ab Vers 3, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und jetzt frage ich euch, klingt das gut? Ich finde, das klingt sogar richtig gut. Gott wird unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Es wird keinen Krieg mehr geben. Aber stellt sich dadurch eine weitere Frage. Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Alltag? Mit welchen Dingen bist du den ganzen Tag beschäftigt? Und was machst du mit den Talenten, die Gott dir anvertraut hat? Vermehrst du sie oder hast du sie vergraben? Wobei würde Jesus dich finden, wenn er heute wiederkäme? Schaust du jeden Tag zum Himmel in der Hoffnung darauf, dass du ihn siehst? Dass du erkennst, jetzt ist es soweit, jetzt kommt er? Oder soll er damit lieber noch ein bisschen warten? Du möchtest gerne noch den Sommer erleben. Vielleicht einmal noch ins Meer springen. Einmal noch im Garten sitzen und grillen. Einmal noch in den Urlaub fahren. Einmal noch. Es klingt verrückt, aber eigentlich ist das, was wir hier auf dieser Erde erleben, nur eine blasse Version von dem, was uns erwartet. In Gottes neuer Welt ist das Wasser des Meers blauer und die Blumen im Garten bunter. Und jeder Tag ist ein Urlaubstag. Vielleicht denkst du jetzt, na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was in diesem dicken, alten Buch drin steht. Und dann kann ich dir nur sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube daran. Ich glaube daran, was in diesem dicken, alten Buch drinsteht. Ich kann es nicht beweisen, aber das Gegenteil kann man auch nicht beweisen. Also müssen wir wohl oder übel das Ende abwarten. Und angenommen, in diesem dicken, alten Buch stehen nur Fake News. Angenommen, es gibt Gott gar nicht und Jesus ist auch nicht für deine Sünden gestorben, dann wirst du irgendwann sterben und dann ist es vorbei. Deckel zu und Ende. Aber angenommen, nur mal angenommen, es stimmt, was in diesem dicken, alten Buch drinsteht. Angenommen, es stimmt, dass es Gott gibt. Und angenommen, es stimmt, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Dann möchte ich, wenn Jesus wiederkommt, ihn meinen Freund nennen dürfen. Ich wäre wirklich froh, wenn ich auf Jesu Seite wäre. Denn dann wartet Gottes neue Welt auf mich. Und die wird so viel besser sein als das, was wir bisher erlebt haben und was wir uns in unseren kühnsten Träumen nur vorstellen können. Und für mich persönlich gibt es nichts zu verlieren. Im Gegenteil, ich kann eigentlich nur gewinnen, wenn ich daran glaube, was in diesem dicken, alten Buch drin steht. Bist du auf Jesus vorbereitet? Bist du ein treuer Knecht? Ich möchte mit einer Zeile enden, die wir gerade in dem Poetry Slam gesehen haben. Und es ist eine Frage, die du gerne mit in deine neue Woche nehmen darfst. Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König? Denn sonst wird er sein, dein Richter auf ewig. Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach du dich sehnst? Ich möchte gerne noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir erstmal Dankeschön dafür sagen, dass du versprochen hast, wiederzukommen. Denn diese Hoffnung darauf, die macht vieles leichter. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es gut, Hoffnung zu haben. Hoffnung darauf, dass alles wieder gut wird, dass es besser wird. Und du hast es versprochen und du hast gesagt, dass du kommst. Und es ist noch nicht so weit. Und vielleicht ist es auch gut, dass es noch nicht so weit ist, denn vielleicht wären wir noch gar nicht bereit. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du eine so tolle Welt für uns vorbereitet hast, die auf uns wartet, die wir erobern können und die wir eigentlich herbeisehen sollten. Und trotzdem leben wir gerne hier und das ist auch gut so. Und ich möchte dich bitten, dass du dich immer wieder bei uns in Erinnerung bringst, dass wir wissen, wofür wir leben, dass wir für dich leben und dass wir irgendwann mal mit dir ewig leben, dass wir dich von Angesicht sehen und dass dann alles gut wird, dass wir keine Nachricht mehr über Krieg hören müssen und dass wir keinen Tod mehr haben werden und keine Tränen mehr weinen müssen und dass wir keine Schmerzen haben. Das ist so selten bei uns vielleicht im Gedächtnis, weil wir mit dem Leben hier so beschäftigt sind. Und daher bitte ich dich, dass du uns immer wieder kleine Momente schenkst, in denen wir daran erinnert werden, dass etwas Besseres auf uns wartet. Und darum bitte ich dich jetzt für alle hier und für deine Kinder weltweit, dass du bei ihnen bist und dass du sie segnest und dass du ihnen Hoffnung gibst, dass du Schmerzen linderst und dass du uns Kraft gibst für unser Leben, egal an welcher Stelle wir gerade sind. Hab Dank, lieber Vater, dass du Liebe bist und dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er für unsere Sünden sterben konnte. Hab Dank, dass du unsere Sünden dadurch vergibst und möchte dich von Herzen bitten, dass du uns segnest und alle, die zu dir gehören, Herr.